Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu dieser Audiopräsentation meines Buches Japan, Inselreich in Bewegung, das 2019 im Residenzverlag in Wien erschienen ist. Es ist das mittlerweile vierte Buch, in dem ich mich ausführlich mit Japan beschäftige, nach zwei Reportage-Japan-Bänden Kratzer im glänzenden Lack und Außer Kontrolle und in Bewegung, die beide im Picus Verlag erschienen sind vor einigen Jahren, und dem Buch Zuhause in Fukushima mit Porträts von Menschen, die mit Fukushima in enger Verbindung stehen, das bei Krämeyer und Scheriau verlegt worden ist. Alle meine Bücher finden Sie in der OAG-Bibliothek. Japan, Inselreich in Bewegung ist geschrieben worden zum Ende der Heisei-Ära, zu Beginn der Reiwa-Ära, und ich habe mir als roten Faden angeschaut, welche dramatischen Ereignisse Japan geprägt haben in den vergangenen drei Jahrhunderten. Und im 19. Jahrhundert war das ganz gewiss die Öffnung Japans 1868 nach der langen selbstgewählten Abschottung und Isolation. Im 20. Jahrhundert war das der Pazifische Krieg, der Zweite Weltkrieg in Japan, der mit den beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 ein grauenvolles Ende in Japan gefunden hat. Ein Ereignis, das Japan ja bis heute weiterhin beschäftigt. Im 21. Jahrhundert habe ich für mich Fukushima definiert als das einschneidende Ereignis. Fukushima soll heißen der Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima und die Dreifachkatastrophe vom 11. März 2011, die ja nach wie vor nicht beendet ist, diese Katastrophe, sondern die japanische Gesellschaft weiterhin beschäftigt und auch in den kommenden Jahrzehnten noch beschäftigen wird und die in der Gesellschaft ganz dramatische Auswirkungen auch hinterlassen hat. Öffnung und Aufbruch in die Moderne, Großstadtsplitter, Fukushima, verschwindet Japan, die fatale Demografie, Hiroshima, Landsplitter, Leben auf dem Land und unter dem Vulkan, kein ganz normales Land mit keinem normalen Heer, über den Artikel 9 und die Diskussion darüber, wir geben nicht auf, die Unbeugsamen von Okinawa, gibt es überhaupt eine japanische Kultur, närrische Gedanken des japanischen Intellektuellen Kato Shuichi, die Geschichte einer deutsch-österreichischen Einwandererfamilie und eine Bilanz der Heisei-Ära. Das sind die Kapitel meines Buches und ich möchte jetzt mit Fukushima beginnen. Fukushima Visited and Revisited habe ich das Kapitel genannt. Das sind Tagebuchaufzeichnungen, Notizen und Gedanken zu einer andauernden Katastrophe. Ich habe Fukushima seit 2011 jedes Jahr besucht. 25. Mai 2018. Ich habe eine Studienreise durch Fukushima gebucht. Über mir ist nur der Sternenhimmel. Das Thermalwasser im Steinbecken umspült mich angenehm warm. Die Luft ist frisch und klar. Ich bin alleine in meinem Dachterrassenbad im Furutakiya Hotel in der Stadt Iwaki Yumoto Onsen. Ich kann ihn von hier aus nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Der kleine Ortsschrein unter mir in der Tiefe, gewidmet den Göttern der heißen Quellen von Yumoto Onsen. Ein einfacher Holzschrein mit grünem, geschwungenem Dach, zwei steinerne Löwenwächter links und rechts, die Wächterhäuschen geschmückt, mit rot-weiß gestreiften, aufgeschlagenen Fächern. Ein dickes Tau aus Reisstroh mit weißen Zickzackpapieren daran trennt die Welt der Kami von der diesseitigen Welt. Zwei bronzene Glocken an Seilen. Ihr scheppernder Klang weckt die Aufmerksamkeit der Götter. Dazu klatscht, wer daran glaubt, dreimal in die Hände und murmelt oder denkt ein Gebet oder einen Wunsch. Gleich hinter dem Schrein ist der Eingang zu einem kleinen Wäldchen, in dessen Dunkelheit noch mehr Kamisama wohnen. Die Götter sind unsichtbar, wie die Radioaktivität. Im Onsen des Furutakiya Hotels könnte man leicht vergessen, wo man ist, wären das Haus und der ganze Ort nicht so leer, hätte man nicht das Gefühl, der einzige Gast in diesem riesigen Hotel zu sein. Einst war das hier ein Luxusbetrieb, ausgelegt für 300 Gäste mit mehreren Bädern, Restaurants, einer Bar. Überdimensioniert auch das eigene Zimmer. Locker könnten hier 10 Leute nebeneinander auf den Tatami-Matten schlafen. Das 1695 errichtete Furutakiya-Hotel ist seit 16 Generationen im Familienbesitz. Und noch wird es gehalten, obwohl die goldenen Zeiten für Badetourismus in heißen Thermalquellen schon lange vor der Dreifachkatastrophe vorbei waren. Seither aber verirrt sich kaum mehr jemand hierher, um zu kuren. Eine Zeit lang waren AKW-Arbeiter einquartiert, die zum rund 40 Kilometer entfernten Kraftwerk pendelten. Jetzt sind sie, weil die Zone für sicher und bewohnbar erklärt worden ist, näher zu ihrem Arbeitsplatz Fukushima Daiichi untergebracht. Der heutige Besitzer des Furutakiya Hotels, Satomi Yoshio, und sein Mitarbeiter Sakamoto Masaiko haben sich eine besondere Aktion zur Wiederbelebung der Region ausgedacht. Sie bieten eine Studienreise zu ausgewählten Stationen in Fukushima an, um Interessierten zu zeigen, wie die Lage wirklich ist. Was zunächst nur für Freunde gedacht war, findet mittlerweile durchaus sein Publikum. Nur aus Medienberichten, Filmen oder Fotos bekomme man kein Gefühl für die Situation in Fukushima, meint Sakamoto. Hier in Fukushima können wir zeigen, wie es aussieht, wenn es einen atomaren Unfall gegeben hat. Der aus Iwaki stammende zweifache Familienvater gibt zu, dass er sich vorher nicht besonders für das Atomkraftwerk oder TEPCO interessiert habe. Es war einfach ein Betrieb, der Strom produziert hat. Heute bedauere er, dass er sich nicht intensiver damit beschäftigt habe und fände es besser, wenn es keine Atomkraftwerke gäbe. Auf dieser Studienreise gibt es nur eine Teilnehmerin. Sakamoto fährt und erklärt: Via Hirono und Naraha fahren wir bis Namie, zurück dann via Okuma und Tomioka. Wir nehmen zunächst die Choban-Autobahn, fahren hinter Kolonnen von LKWs her, die unter grünen Planen schwarze Müllsäcke von A nach B transportieren. Dann weiter die Straße Nummer 6 die Küste entlang, umfahren das havarierte Kraftwerk in einem Bogen durch die freigegebene 20-Kilometer-Zone, queren ein stark belastetes Gebiet, wo Warnschilder das Aussteigen und Stehenbleiben untersagen, und landen schließlich im Ort Yonomori Tomioka, wo die Sperrzone mitten durch ein Wohnviertel geht. Links der Straße ist No-Go-Zone. Rechts der Straße dürfen die Bewohnerinnen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Ich stelle mir vor, wie jemand vom Balkon seines Hauses hinüberschaut, in die wenige Meter entfernte Verbotszone. Und überall das gleiche Bild. Auf den Feldern und Wiesen die zu Hügel angewachsenen Sacklandschaften, in den Gärten das meterhohe Unkraut, die leeren, unbewohnten Häuser mit den zugezogenen Vorhängen und geschlossenen Jalousien, da und dort eingeschlagene Fensterscheiben. Keine Bewohnerinnen. Dafür Heerscharen von Arbeitern in beigen Arbeitsanzügen und kleinen weißen Pickups. Nach offiziellen Angaben sollen mittlerweile rund 40% der Menschen ins 2015 freigegebene Naraha zurückgekehrt sein, vor allem Alte, kaum Kinder. Wo sind diese Menschen? Offiziell gelten nur mehr 2,7% der Gesamtfläche Fukushimas, 13.783 Quadratkilometer, als Zone unter Evakuierungsbefehl. Das sind rund 372 Quadratkilometer, etwas weniger als die Fläche von Wien. Eine kleine Fläche bleibt Sonderdekontaminierungszone. Dort liegt die Strahlenbelastung bei über 20 Millisievert pro Jahr und damit über dem 20-fachen der zulässigen Jahreshöchstbelastung, wie sie die Internationale Strahlenschutzkommission definiert. Es mache ihn traurig, dass so viele Leute Fukushima gegenüber negativ eingestellt seien, meint mein Guide Sakamoto Masaiko. Freiwillig aus Iwaki wegzuziehen und anderswo ein neues Leben zu beginnen, wäre für ihn nie in Frage gekommen. Kurz nach Erdbeben, Tsunami und dem Atomunfall zog er mit seiner Familie vorübergehend in die Präfektur Nagano, hauptsächlich wegen der Kinder. Er war der Erste, der zurückkam. Der Rest der Familie folgte. Seine Frau achte sehr darauf, dass sie den Kindern sichere Lebensmittel zu essen gebe. Andere Vorsichtsmaßnahmen befolgten sie nicht. In Okuma im Landkreis Ftaba, nur wenige Kilometer vom AKW entfernt, ist wegen der hohen Belastung von 2,3 Mikrosievert das Aussteigen verboten. Die früheren Bewohnerinnen dürfen tagsüber kurz in ihre Häuser zurückkehren. Hier ist ein Zwischenlager für den hochradioaktiven Müll geplant. Der Ort wird wohl aufgegeben werden, vermute ich damals. Welch ein Irrtum, wie sich nur ein Jahr später zeigen wird. Auch durch Vtava darf man zwar durchfahren, aber nicht stehen bleiben. Tankstellen und Convenience Stores sind in Betrieb, wegen der vielen Arbeiter, die hier durchkommen und sich und ihre Fahrzeuge auftanken müssen. Eine Geisterstadt. An der Küste. Verwerfungen, Risse und Klüfte auf der Straße, aufgerissen vom Beben der Stärke 9. Abgestorbene Bäume, ihre Wurzeln ruiniert vom Salzwasser. Bagger, die große Sandwelle aufschichten, Berge von Schutt, Ruinen, Häuser, in denen es noch genauso aussieht wie am 11. März 2011, nachdem sich der Tsunami zurückgezogen hatte. Aufgrund der Verstrahlung ist hier 7 Jahre nichts geschehen. Umso intensivere Aufräumarbeiten nun. Müll wird getrennt, zu Haufen geschlichtet, in Hallen verbracht, in riesigen Verbrennungsanlagen verbrannt. Die Uhr, die an einem bizarren Turm der Ukedo-Volksschule angebracht ist, zeigt seit jenem Tag 15.38 Uhr an. Keinem der Schulkinder ist etwas passiert. Ein Lehrer, der mit ihnen Richtung Berge rannte, hat sie gerettet und dann erst sich selbst in Sicherheit gebracht. Ein Held, der überlebt hat. 14 Meter erreichte die Welle hier. Vor dem neu angelegten Friedhof von Namie, mehrere hundert Meter weiter vom Meer entfernt als früher, steht ein Gedenkstein mit den Namen aller Opfer. Im Waschraum der Toilette ein kleines Büchlein, in das die Besucherinnen schreiben, was sie gerade bewegt. Nach 7 Jahren erstmals wieder in Namie und ich vermisse dich, Mutter. Ich springe nun zum Eintrag vom April 2019. Oh, Mandy! Das Restaurant im ersten Stock des Hotels in Iwaki Yumoto Onsen ist unverändert. Fröhliche Gruppen von Menschen jeglichen Alters essen, trinken und rauchen. Copacabana und dann auch noch Can't Smile Without You. Zu Barry Manilow in Fukushima esse ich Sushi. Wieder lasse ich mich von Sakamoto Masaiko durch Fukushima führen. Wieder habe ich mich im Furutakiya Onsen Hotel einquartiert. Das Riesenzimmer mit Blick auf den Ortsschrein ist noch ein wenig billiger geworden. Der Schrein bekommt ein neues Dach. Dahinter, im Wald, ganz und gar nicht verschämt, Phallus und Vagina in Steinform, durch ein Seil verbunden. Das Leben geht weiter. Im April von Tokio aus in den Norden zu fahren, heißt, der Kirschblüte nachzureisen. Jetzt ist hier Mankai, der Höhepunkt der Blütenpracht. Dutzende Lampions erleuchten abends ein Meer von rosa Blütenwolken entlang eines steilen Weges auf einen Hügel zu einem stehenden Buddha. Man könnte den Ort wirklich lieb gewinnen. In voller Blüte stehen auch die 500 Kirschbäume der 2 Kilometer langen Allee im zum Teil immer noch gesperrten Ort Yonomori Tomioka und bilden einen rosafarbenen Tunnel von unglaublicher Schönheit. Was für eine Verschwendung, wird später jemand sagen, dem ich vorschwärme. Vor ein paar Tagen gab es ein großes Kirschblütenfest mit Picknick, Sake und Tanz. Da haben sich endlich wieder einmal alle hier getroffen, erzählt Sakamoto. Sakamoto fährt mit mir dieselbe Route der Fact-Finding-Mission in Richtung Norden wie im Vorjahr, in einem Bogen vorbei an der unpassierbaren Zone rund ums AKW. Nur unwesentliche Veränderungen. Da und dort etwas aufgeräumter. Für das Endlager der schwarzen Müllsäcke, das bis 2024 gefunden sein soll, wird eine Fläche von rund 15 Quadratkilometern benötigt. Auf der Nationalstraße Nummer 6, 2 Kilometer von Fukushima Daiichi entfernt, Baukräne in der Ferne. Durchfahrt ohne Anhalten erlaubt. Links und rechts der Straße Wachleute mit Mundschutz, die Häuser entrümmern. Der Geigerzähler auf der Straße zeigt jetzt mehr als 2 Mikrosievert. Dekontaminierungsarbeiten mitten im Wald. Es ist das Gebiet von Okuma, das gerade zur Rückkehr freigegeben worden ist. Das neue Okuma wird weiter im Landesinneren liegen, sagt mein Begleiter. Die Produkte aus Fukushima haben nach wie vor ein schlechtes Image, aller Kampagnen zum Trotz. Eine Handvoll Bauern versucht es jetzt mit Baumwolle, die angeblich die Radioaktivität nicht aufnimmt. Das Furutakia Hotel verkauft ihre Produkte, T-Shirts und kleine Handtücher aus organischer Baumwolle. 900 Menschen haben im Vorjahr an Sakamotos Studienreisen teilgenommen. Er hat sich vor kurzem ärztlich untersuchen lassen. Es ist alles in Ordnung. Ich komme nun zu einem zweiten Kapitel, aus dem ich einen Auszug lesen möchte und damit zu einem der gravierendsten Probleme für die japanische Gesellschaft, nämlich zur demografischen Entwicklung und zur Frage, verschwindet Japan? Die fatale Demografie. Meine japanische Großmutter und die umgekehrte Bevölkerungspyramide. Es ist ein schwerer Gang für mich. Altenpflegeheim Kyoto, Sondereinrichtung. Der Pfleger beim Empfang begrüßt mich, als habe er mich schon erwartet. Er kommt aus seinem Büro hinter der Glasscheibe, um mich persönlich zu begleiten. Vorher muss ich noch die Schuhe ausziehen, auf ein Regal stellen und gegen Schlapfen eintauschen. Dann fahren wir ins Obergeschoss, wo Frau Ogino untergebracht ist. Ihr Sohn Shigeru hat das Heim schon informiert, dass ich komme. Shigeru ist mein Freund. Ich kenne ihn so lange wie seine Mutter, seit 1994. Frau Ogino ist meine japanische Großmutter, der ich nicht nur eine Sammlung japanischer Kochrezepte aus ihren Kochkursen verdanke, sondern auch viel Japanwissen, Lokalkolorit und liebevolle Unterstützung bei längeren Aufenthalten. Hotel Ogino hat sie ihr kleines Haus im Norden von Kyoto scherzhaft genannt, wo ich so oft zu Gast war. Stundenlang hockten wir zusammen in ihrer Küche, kommentierten das Fernsehprogramm, kochten und aßen, und ich fragte sie über den Krieg und das frühere Leben in Japan aus, ihre Kindheit in den 1920er Jahren. Quirlig wie sie war, hatte sie geredet und geredet, war zwischendurch aufgesprungen, um Tee oder Kaffee oder Bier nachzuschenken oder noch einen kleinen Happen hinzustellen. Noch als ich mit Hilfe ihrer Bürgschaft längst in eine eigene Wohnung im Zentrum von Kyoto gezogen war, kam an Kochkurstagen stets verlässlich der Aufruf: »Die Reste müssen unbedingt gegessen werden. Ich warte am Abend auf dich.« Mit anderen Frauen sitzt sie nun im Gemeinschaftsraum. Ihr Blick geht ins Leere. Der Pfleger führt mich zu ihr, beugt sich hinunter, zeigt auf mich. Sie schaut auf, fragend. Ich erschrecke. So winzig klein und dünn ist sie geworden, wie ein Kind in einem Rollstuhl. Ihr Haar ist immer noch schön und dicht, auch wenn es nicht mehr pechschwarz ist wie früher. Eine junge Pflegerin fragt mich, ob wir uns lieber in Frau Oginos Zimmer zurückziehen möchten. Sie hat ein schönes, helles Einzelzimmer mit Leibstuhl und Waschecke und tollem Blick auf Kyoto und die Berge. Ich nehme vorsichtig ihre Hand und erzähle ihr von ihrem Besuch in Wien, damals, als wir uns kennengelernt haben. Erzähle vom Imperial Hotel, von Sachertorte mit Schlagobers und vom gemeinsamen Versuch, in ihrem Küchenreich in Kyoto Salzburger Nockerl zuzubereiten. Und wie wir sie dann zu zweit aufgegessen haben. Sie schaut mich an, manchmal vermeine ich in ihren Augen einen Funken des Erinnerns zu erkennen, weil ich es mir wünsche. Dann wieder presst sie die Augen zusammen, als versuche sie sich zu erinnern. Aber vielleicht ist sie ja auch nur sehr müde und will in Ruhe gelassen werden. Ihre Hände sind eiskalt. Sie hält sich an meiner Hand fest und macht dann eine Bewegung in Richtung Bett. Ich hole einen Pfleger. Ganz behutsam hebt er sie aus dem Rollstuhl und legt sie ins Bett. Sie war schon weit über 80, als sie noch jeden Tag zum Training, wie sie lachend sagte, am Ufer des Kamogawa-Flusses in der Nähe ihres Hauses auf- und abgelaufen war. Irgendwann machte das Herz nicht mehr mit, die Beine wollten nicht mehr. Sie wurde immer öfter schwindlig und stürzte. Sie verließ das Haus kaum mehr. Ihre Lebendigkeit starb. Spricht sie nicht? Frage ich den Pfleger. Er schüttelt den Kopf. Nein, sie spricht nie. Ich decke sie noch zu und sage, bye-bye, wie früher. Sie zieht die Hand unter der Decke hervor und winkt. Bye-bye. Später telefoniere ich lange mit Shigeru in Chiang Rai und spreche mit ihm über seine Mutter. Frage ihn, wie es ihm selbst nach seinen Operationen geht. Er ist jetzt auch schon 66, hat vor kurzem ein neues Kniegelenk bekommen und hat eine Krebsoperation hinter sich. Das halbe Jahr über lebt er in Thailand. Thailand nimmt Rentner aus Japan mit offenen Armen auf. Mit seiner Mini-Rente kommt er dort leichter über die Runden als in Japan. 60.000 Yen, umgerechnet rund 500 Euro, kostet das von der Stadt betriebene Pflegeheim im Monat. Eine geradezu lächerlich geringe Summe. Ein Glücksfall, dass er diesen guten Platz für seine Mutter gefunden habe, sagt Shigeru liebevoll. Die große Zahl alter Menschen in Japan bringt es mit sich, dass auch die Zahl der Demenzkranken im internationalen Vergleich sehr hoch ist. 20 von 1000 Menschen sind demenzkrank, so eine OECD-Statistik. Tendenz steigend. Japan erlebt gerade die extremsten demografischen Veränderungen unter allen westlichen Industrienationen. Die Bevölkerung altert rapide. Lag das Durchschnittsalter 1967 noch bei 37 Jahren, so ist es aktuell bereits bei rund 47 Jahren. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist über 65. Bis 2025 wird es bereits jeder Dritte sein. Dazu ist die Lebenserwartung mit 84 eine der höchsten der Welt. Mitte der 1960er Jahre gab es ein paar hundert, die 100 Jahre alt wurden. Heute sind es bereits 69.000. Parallel dazu werden zu wenige Kinder geboren, um das Bevölkerungsniveau zu sichern. Und so ist Japan bereits in das Zeitalter der Entvölkerung eingetreten. Das nächste Kapitel, aus dem ich jetzt ein paar Auszüge lesen möchte, ist die Geschichte einer deutsch-österreichischen Einwandererfamilie, der Familie Schreck, die Schrecks in Japan. Und ich glaube, da ist einiges drinnen, was speziell Sie, werte OAG-Mitglieder und Zuhörerinnen und Zuhörer, interessieren könnte. Wir steigen ein kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, und zwar in Hamburg. 1920 wird der deutsche U-Boot-Ingenieur Hermann Schreck nach Japan geholt. Er soll nämlich mithelfen, den japanischen U-Boot-Bau aufzubauen. Hermann Schreck bleibt auch nach der Erfüllung dieses Auftrags weiter in Japan und arbeitet für Zeiliis und Co., eines der ersten deutschen Unternehmen, die nach der Öffnung in der Meiji-Zeit gegründet worden waren. Bald hat Hermann seine Frau nachgeholt. Es kommen nach und nach 4 Söhne auf die Welt: Karl-Heinz, Hans, Rudolf und Gerhard. Und für unsere Geschichte hier ist Gerhard besonders wichtig. Hermann etabliert sich in Japan, er wird ein erfolgreicher Geschäftsmann und ist ein angesehenes Mitglied der kleinen deutschen Community. Hermann will die beste Bildung für seine 4 Söhne. Er schickt sie auf die deutsche Schule in Japan. Und da er Shanghai und China von Geschäftsreisen gut kennt, weiß er auch, dass es dort die Kaiser-Wilhelm-Schule gibt, an der man eben auch das Abitur machen kann. Und so besuchen nach und nach seine Söhne die deutsche Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai. Und auch Gerhard wird nach dem Überfall Japans auf Pearl Harbor auf die deutsche Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai geschickt. Shanghai, das muss man dazu sagen, war ab 1938-39 die größte NSDAP-Ortszelle außerhalb Europas. Die 1895 gegründete Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai arbeitete bei der Erziehung im nationalsozialistischen Sinne eng mit der Hitlerjugend zusammen. Diese Schule besucht Gerhard. Und in seiner Klasse fällt ihm ein junges, hübsches Mädchen auf, mit halblangem, kastanienfarbenem Haar, großgewachsen und schlank. Sie ist aus Österreich, Uta Bormann-Milch. Im Frühsommer 2019 ist Hedwig Schreck in ihrem Elternhaus im Tokioter Stadtviertel Shibuya nach wie vor mit dem Sichten des Nachlasses ihrer Eltern und Großeltern beschäftigt. Vor 2 Jahren, im April 2017, ist ihr Vater Gerhard gestorben, bereits 2007 ihre Mutter Uta. Langsam arbeitet sie sich voran. Bei jedem Buch, jedem Foto, jedem Dokument muss sie entscheiden, ob es sich lohnt, es aufzuheben welche Bedeutung es haben könnte, wie und wo es aufbewahrt werden soll. Oft bleibt sie hängen, versinkt in den Fotografien, Briefen, Akten, den Büchern, taucht in die Vergangenheit ein. Viele Dokumente betreffen die beruflichen Aktivitäten ihres Vaters Gerhard, der bis ins hohe Alter Geschäfte und Technologieaustausch zwischen Österreich und Japan vermittelt hat. Über seine Firma Asia Industries Company Limited ist zeitweise ein Viertel der österreichischen Japan-Exporte gelaufen. In einer freigeräumten Ecke im lichtdurchfluteten Arbeitszimmer ihrer Eltern ist eine große Holzkiste zum Vorschein gekommen. U. Bormann Milch, Yokohama, Hong Kong, steht in weißen, abblätternden Buchstaben auf dem Deckel. Es ist eine der Transportkisten, wie man sie früher auf langen Schiffsreisen für den Hausrat in einer neuen fernen Heimat verwendet hat. An der Wand über der Kiste hängt das Ölgemälde Royal Palace in Bangkok, Thailand. Es stammt von der berühmten Künstlerin Emma Bormann aus dem Jahr 1961. An einem Sonntag im April öffnet Hedwig die Kiste. Darin liegen Tagebücher ihrer Mutter Uta. 28 Bände, feinsäuberlich beschriftet und durchnummeriert, beginnend mit Band 3 aus den Jahren 1937-38, geschrieben in Klosterneuburg, bis hin zu Band 31 aus den 1950er Jahren in Japan. Die Bände enthalten Aufzeichnungen über die Jahre in China, in Pakhoi, dem heutigen Beihai und Shanghai. Bände 1 und 2 fehlen. Vielleicht tauchen sie noch auf, ebenso wie spätere Bände. Die Tagebücher sind in gestochen schöner Kurrentschrift geschrieben und mit Skizzen, Aquarellzeichnungen, eingeklebten Erinnerungszeichen wie Eintrittskarten in Museen, Konzerte oder in die Oper, Straßenbahnfahrscheinen oder kleinen beschriebenen Zetteln versehen. Dazwischen finden sich Briefe von der Schulleitung oder von Freundinnen und als Illustrationen Zeichnungen über Alltagsbeobachtungen, wie zum Beispiel von Chinesen, die in der elektrischen sitzen. Auch Fotos hat Uta dazwischen eingeklebt, mit winzigen Streifen Seidenpapier darüber, die man hochheben muss, um die Bilder anschauen zu können. Zwischen den Texten aus den 10 China-Jahren 1939 bis 1949 sind wunderhübsch gemalte chinesische Schriftzeichen eingestreut. Sie und ihre jüngere Schwester Jorun erhielten in Pakhoi Privatunterricht in chinesischer Schrift und Sprache. Uta hat in dünne Schreibhefte geschrieben, die sie irgendwann gebündelt und mit Einbänden aus bunten chinesischen Seidenstoffen versehen hat. So sind wunderschöne Journale entstanden. Manche der Zeichnungen sind so perfekt, dass man glauben könnte, sie stammten von Utas Eltern. Beide, Emma Bormann-Milch und Eugen Milch, waren Maler, Zeichner und Grafiker, wenn auch der Vater in seinem Brotberuf als Arzt tätig war. Doch auch die beiden Töchter Uta und Jorun haben in Wien Kunstunterricht erhalten, beim damaligen Pionier der Kunsterziehung für Kinder Franz Tschitschek. In den Tagebüchern kleben viele Post-it-Zettel. Es sieht so aus, als habe Uta sie in späteren Jahren immer wieder hervorgeholt und darin gelesen. 29. Mai 1939, Band 3. Wir haben alle unsere Sachen gepackt. Mama blieb die ganze Nacht unten auf. Sie ging überhaupt nicht ins Bett. Es ist die Zeit des Aufbruchs, des Abschieds von Österreich. Utas Vater Eugen Milch ist in Voraussicht der politischen Lage schon 2 Jahre zuvor emigriert. Er hatte ein Angebot der Republik China unter Chiang Kai-shek angenommen, die sich damals im Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong befand und Ärzte suchte. Im Dezember 1937 trifft Eugen Milch in China ein. Er beginnt im Poyan-Spital der Church Missionary Society im südchinesischen Pakhoi zu arbeiten. Er ist für das Spital der Mission und eine Leprakolonie verantwortlich. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland im März 1938 gerät seine Frau Emma aufgrund ihrer Ehe mit einem Juden ins Visier der Nationalsozialisten. Zu dieser Zeit hatte sie sich bereits einen Namen als Künstlerin gemacht, hatte ihre Werke auf Einzel- und Gruppenausstellungen in Europa und in den USA präsentiert. Als sie erfährt, dass sie auf einer schwarzen Liste steht, beschließt sie, ihrem Mann mit den beiden Töchtern, der 14-jährigen Uta und der 10-jährigen Jorun, nach China zu folgen. Der 1889 geborene Arzt Eugen Milch und die um 2 Jahre ältere Emma Bormann haben im September 1924 geheiratet. Emma ist bei der Eheschließung bereits 37 Jahre alt, ihr Mann 35. Es ist auch eine künstlerische Beziehung. Noch im selben Jahr stellen die beiden gemeinsam in Stockholm aus. Eugen Milch stammt aus einer jüdischen Familie. Emma, Wilhelmine Margarete Bormann, aus einer evangelischen Gelehrtenfamilie. Die Bormanns sind gegen die Hochzeit ihrer Tochter mit dem jüdischen Arzt. Als sie die Heirat durchsetzt, wendet sich die Familie von ihr ab. Die vielseitig begabte und äußerst emanzipierte Emma studierte in ihrer Jugend Germanistik, Vor- und Frühgeschichte und promovierte 1917 in Urgeschichte. Damals gehörten sie und ihre Schwestern zu den wenigen studierenden und promovierten Frauen in Wien. Emma war sportlich, außergewöhnlich reisefreudig, interessierte sich fürs Theater, nahm Schauspielunterricht. Ihre große Liebe jedoch gehörte der bildenden Kunst, mit der sie dann auch international reüssierte. Schon als Mädchen zeichnete sie, nahm Privatstunden in Zeichnen und Malerei. Parallel zu ihrem Studium besuchte sie die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien mit Schwerpunkt Kupferstich und Lithografie. Gleich nach ihrer Promotion in Wien ging sie nach München an die Kunstgewerbeschule. 1918 entstanden ihre ersten eigenen Holzschnitte, eine Technik, die sie später in Japan verfeinern und mit der sie schließlich berühmt werden wird. 1920 stellte sie zum ersten Mal im Künstlerhaus in Wien aus. Die Eindrücke ihrer Reisen hält sie in Radierungen, Aquarellen oder Ölbildern fest. Am Dienstag, den 30. Mai 1939, reisen Emma, Uta und Jorun Bormann-Milch mit der Bahn nach Split, unter dem Vorwand, eine Urlaubsreise anzutreten. Ihre Tickets sind vom Mitteleuropäischen Reisebüro ausgestellt und tragen die Nummer 21414, erster Geltungstag, 26. Mai 1939. Emma kennt Dalmatien von einigen Arbeitsreisen in den 1920er Jahren. Mit dem Lloyd Triestino reisen sie weiter nach Hongkong, wo sie am 25. August 1939 eintreffen. Eugen Milch bringt sie im Haus des dortigen Bischofs als Gäste unter, ehe er sie endlich nach Pakhoi holen kann. Aus Nazi-Deutschland geflohen, sind Emma und die Mädchen nun in ein Bürgerkriegsland gekommen, das seit dem inszenierten Sabotageanschlag der kaiserlichen japanischen Armee auf die Eisenbahn in Mukden zudem sukzessive von den Japanern erobert wird. Seit 1932 ist die Mandschurei der japanische Marionettenstaat Mandschukuo. Im November 1937 ist Shanghai an die Japaner gefallen. Am 12. Dezember 1937 marschierten japanische Truppen in der damaligen chinesischen Hauptstadt Nanking ein und verübten ein grauenvolles Massaker mit rund 300.000 Toten, das als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen gilt. 1940 werden Japan, Deutschland und Italien durch den Drei-Mächte-Pakt zu militärischen Verbündeten. Emma und die Kinder bleiben nicht lange in Pakhoi. Das Klima ist feuchtheiß und schwül. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Es gibt keine Schule für die Mädchen. Sie werden privat von Nonnen unterrichtet, bekommen Chinesisch und Englisch Unterricht. Ansonsten habe es nichts zu tun gegeben. Jeden Nachmittag seien sie schwimmen gegangen, wird sich Uta später erinnern. Emma Bormann-Milch hat in Pakhoi keine Möglichkeit, zu malen oder Drucke zu gestalten, ihre Kunstwerke auszustellen oder gar zu verkaufen. Doch es gibt Tusche, und so lernt sie chinesische Tuschmalerei. Als die Lage aufgrund der ständigen Angriffe und des Vorrückens der Japaner immer gefährlicher wird, trennen sich die Wege des Ehepaares abermals. Diesmal für immer. Eugen Milch geht im Dienste der Church Missionary Society in die Provinz Fujian. Dann wird er Schiffsarzt. 1958 stirbt er in Hongkong als britischer Staatsbürger. Im Frühjahr 1941 machen sich Mutter und Töchter auf den langen, beschwerlichen Weg nach Shanghai. Trotz der Kriegslage hofft Emma Bormann-Milch auf Möglichkeiten in Shanghai ausstellen und ihre Kunst verkaufen zu können. Nach mehreren Zwischenstationen, unter anderem in einem Frauenheim, finden sie eine Wohnung im French Quarter, dem Settlement für Ausländerinnen und Ausländer. Shanghai ist zu dieser Zeit ein Tummelplatz von Emigranten aus Europa, Weißrussland, Russland, von chinesischen Adeligen. Hier haben zwischen 18.000 und 20.000 Juden Zuflucht vor den Nazis gefunden. Mit dem Überfall auf das amerikanische Pearl Harbor 1941 breitet sich der Krieg auf den Pazifik aus. Mit Kriegsverlauf wird der Druck Deutschlands auf den Verbündeten Japan immer größer, gegen die Juden vorzugehen. Ab 1943 werden sie im Ghetto Hongku konzentriert. Emma Bormann-Milch porträtiert chinesische Adelige, macht Wandmalereien in ihren Häusern, verkauft Holz- und Scherenschnitte und hält so sich und die beiden Mädchen über Wasser. Sie sind ein Teil der deutschen Community. Ihre Töchter können nun endlich wieder zur Schule gehen. Sie gehen auf die Deutsche Kaiser-Wilhelm-Schule. Sonntags besuchen sie die Messe in der deutschen protestantischen Kirche. Der evangelische Pastor Fritz Maas findet Gefallen an der Kunst der Emma Bormann-Milch und hilft ihr. Er organisiert zwischen 1942 und 1944 mehrere Ausstellungen ihrer Werke in seinem Haus, publiziert ihre Scherenschnitte in der Kirchenzeitung. Mitglieder der deutschen Gemeinde Shanghais kaufen ihre Werke. Der NSDAP Shanghai ist das ein Dorn im Auge. Der Pastor ist schon zuvor durch kritische Artikel und Aussagen gegenüber dem Hitler-Regime aufgefallen und hat sich den Unmut der Ortsgruppe zugezogen. Im Oktober 1942 wird ihm untersagt, weiterhin den Religionsunterricht an der Kaiser-Wilhelm-Schule abzuhalten. Ortsgruppenleiter Klaus Küter meldet am 15. Juli 1944 dem Generalkonsulat: Aus Kreisen hiesiger Parteigenossen erhalte ich die Mitteilung, dass die Malerin Frau Milch, geborene Bohrmann, arische Ehefrau eines ausgebürgerten jüdischen Arztes, in den Räumen des Herrn Pastor Maas eine Gemäldeausstellung abgehalten und Bilder an Deutsche verkauft hat. Die Dame ist Emigrantin, was Herrn Pastor Maas bekannt war, und durch seine Hilfeleistung für sie durchbricht der Seelsorger die Anweisungen, die die Partei, welcher die Führung der deutschen Menschen aufgetragen worden ist, gegeben hat. Dies hat gerade in dieser ernsten Zeit, in der es um die Existenz unseres Landes geht, schlimme Folgen, denn wankelmütige Personen sehen darin eine Nichtachtung, ja, Herausforderung und eine große Schwäche der Partei. Zitat Ende. Im Sommer 1944 wird Pastor Fritz Maas aus dem Dienst der Kirchengemeinde entlassen. Ob Emma Bormann-Milch diese Angelegenheit mit ihren Töchtern besprochen hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie Utas Klassenkolleginnen reagiert haben, als plötzlich ein anderer Pastor den Religionsunterricht abgehalten hat. Hat Gerhard Schreck seine Klassenkameradin Uta beiseite gezogen und mit ihr geredet? Bis 1945 sind Uta und Gerhard noch Klassenkameraden. Mit dem Ende Nazi-Deutschlands wird auch die Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai geschlossen. Das Gebäude wird von den Japanern beschlagnahmt. Die Wege von Uta und Gerhard trennen sich vorübergehend. Ich kürze nun ein wenig ein. Also wir stehen am Ende des Pazifischen Krieges. Emma Bormann und die Kinder bleiben vorerst noch in Shanghai. Gerhard Schreck geht schließlich zurück nach Tokio, wo sein Vater Hermann schon wieder geschäftlich tätig ist. Und zwar arbeitet er weiterhin für Schoeller-Bleckmann und er engagiert sich für die Wiederherstellung von Kontakten zwischen österreichischen und japanischen Firmen. Und er versucht in Japan zu vermitteln, dass Österreich nach dem Ende der Nazizeit wieder ein eigenständiger Staat ist und nicht mehr Teil von Deutschland ist. Die Österreicher, die in Asien geblieben sind, sind mit dem Ende des Deutschen Reiches staatenlos geworden. Und Hermann Schreck nimmt, nachdem Österreich dann seine Souveränität wiedererlangt hat, die österreichische Staatsbürgerschaft an, auf Wunsch der Generaldirektion von Schoeller-Bleckmann, der Firma, die ja eben über so viele Jahre verbunden gewesen ist. Familie Schreck wird österreichisch. Hermann wird ehrenamtlicher Handelskoordinator für Österreich, bis im Oktober 1957 die österreichische Außenhandelsdelegation Tokio die heute Außenwirtschaftscenter heißt, gegründet wird. Irgendwann zu Beginn der 1950er Jahre klopft ein junges Mädchen bei Gerhard Schreck an. Es ist Uta Bormann-Milch aus der Kaiser-Wilhelm-Schule in Shanghai. Auf dem Rückweg nach Europa will sie Japan eine Stippvisite abstatten und bei der Gelegenheit ihren alten Klassenkameraden Gerhard besuchen. Nach der kommunistischen Machtübernahme in China hatten nämlich auch Emma Bormann und ihre Töchter beschlossen, das Land zu verlassen. Im Mai 1950 reist Emma Bormann über Japan zurück nach Europa. Im April 1953 hat sie eine Einzelausstellung in Wien. Noch im selben Jahr wird sie nach Asien zurückkehren und zu Uta nach Tokio ziehen. Denn Uta ist in Japan hängen geblieben. Sie hat einen Job bei der Fluglinie SAS gefunden. Und aus den ehemaligen Schulkameraden von der Kaiser-Wilhelm-Schule wird ein Ehepaar. Für die Hochzeit reisen sie nach Europa. Sie heiraten 1951 auf dem Standesamt Berlin-Wilmersdorf. Ein Onkel Utas ist evangelischer Pastor. Er traut sie in der zerbombten Johanneskirche. Sie bekommen 4 Kinder. 1953 kommt Anke auf die Welt, 1955 Gernot, 1957 Konrad und schließlich 1962 die jüngste, Hedwig. Der Berliner Onkel und Pastor wird später auch Anke und Gernot taufen. Der trockene Winter in Tokio bekommt Emma Bormann wegen ihres Asthmas schlecht. Ihr Schwiegersohn kümmert sich liebevoll um sie und lässt eine eigens aus den USA importierte moderne Luftheizung im Haus in Shibuya einbauen. Trotzdem hat Emma Bormann große gesundheitliche Probleme. Fortan wird sie daher die Winter bei ihrer Tochter Jorun in Kalifornien verbringen, den Rest des Jahres in Tokio. Vom Stützpunkt Tokio aus besucht sie Nikko, Nara, Kyoto und andere japanische Städte und hält ihre Eindrücke künstlerisch fest. Die letzten Holzschnitte macht sie in den 1960er Jahren. Ihre Tochter Uta organisiert viele Ausstellungen für sie in Wien, Peking und Tokio. Enkelin Hedwig hat noch das Bild der Großmutter vor Augen, wie sie im Wohnzimmer oder in ihrem eigenen Zimmer gesessen ist und geschnitzt hat. Oder wie sie einen Schuhlöffel verwendet hat, um die Drucke zu machen. Oder wie sie im Garten saß und malte. In meiner Erinnerung malt, druckt oder liest sie. Für uns Kinder hat sie ein Puppentheater gemacht. Sie sah streng aus, aber sie war sehr lieb. 1974 stirbt Emma Bormann im Alter von 87 Jahren. Bis heute erinnern im Elternhaus von Hedwig Schreck zahlreiche Holzschnitte, Druckgrafiken und Ölbilder an den Wänden an die Großmutter. Sie alle zeugen von ihrer intensiven Reisetätigkeit und ihrem kosmopolitischen Leben. Ihre Werke finden sich in Museen in aller Welt, darunter in der Albertina oder dem MAC in Wien, dem British Museum, dem Victoria and Albert Museum in London, dem Yokohama Museum of Art, dem Ricca Art Museum in Tokio, renommierten amerikanischen Museen wie dem Metropolitan Museum of Art in New York oder dem Museum of Fine Arts in Boston. Im holzvertäfelten Flur im Hause Schreck hängt eine große Ansicht von Kloster Neuburg, ein Ölgemälde der Emma Bormann. Im ehemaligen Zimmer der Künstlerin, in dem Gäste übernachten dürfen, hängt unter anderem der Holzschnitt Bad im Donauarm, der an die alte Heimat Kloster Neuburg erinnert. Obwohl ihre Mutter gar nicht so lange in Österreich war, sei sie emotional sehr an Österreich gebunden gewesen, erzählt ihre Tochter Hedwig, vor allem an das Elternhaus in der Buchberggasse in Kloster Neuburg. Japan war nicht so recht der Ort, wo sie hingehörte, meint Hedwig. Uta arbeitet in der Firma ihres Mannes mit, ist ein wichtiges Mitglied der ausländischen Community, ist mit Gerhard im noblen Tennisclub, in dem auch Mitglieder der japanischen Kaiserfamilie spielen. Fotos zeigen Hermann, Gerhard und Uta Schreck mit Diplomaten und Mitgliedern der japanischen High Society. Und doch lag Uta China offenbar näher als Japan, trotz der schwierigen Zeiten, die sie dort erlebten. Sobald man in China reisen durfte, fuhr sie hin, auf Spurensuche, in der vagen und etwas naiven Hoffnung, vielleicht noch die Wandmalereien der Emma Bormann in den Häusern der Adeligen zu finden. Aber als wir in den 80er Jahren hingefahren sind und die Häuser gesucht haben, war nichts mehr da, erzählt Hedwig. Die Straßennamen waren geändert, die Häuser abgerissen. Mehrere Reisen nach China haben Mutter und Tochter unternommen. In dem Moment, wo sie aus dem Flieger stieg, war sie Chinesin. Sie ist dort richtig aufgeblüht. Sie konnte auch richtig gut Kantonesisch, während ihr Japanisch nie perfekt war. Doch Uta konnte gut Japanisch lesen und schreiben, weil sie übers Chinesische die chinesischen Schriftzeichen kannte, die im Japanischen verwendet werden. Die meisten Bücher ihrer Mutter, die Hedwig im Nachlass gefunden hat, befassen sich in irgendeiner Weise mit China. Die chinesische Kultur hat sie beeindruckt und geprägt. Sie habe wunderbar Chinesisch gekocht, sagt ihre Tochter. Trotzdem habe sie, anders als ihr Vater, kaum über das Leben in China und über die Vergangenheit reden wollen. Und während der Vater trotz der deutschen Wurzeln seiner Familie die österreichische Gemütlichkeit verinnerlicht hatte, sei Gemütlichkeit der Mutter fremd gewesen. Nach dem Essen wurde abgeräumt und die Tafel aufgehoben, wie es in China der Brauch ist. Danach noch ewig herumzusitzen, zu reden und zu trinken, wie es die Österreicher gerne tun, war nicht das ihre. Hermann Schreck beschließt im Alter, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Ende der 1960er Jahre verlässt er Japan. 1972 stirbt er in Hamburg. Gerhard Schreck führt die Geschäfte in seinem Sinne fort und bemüht sich bis ins hohe Alter um die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Japan. Stellt Kontakte her, vermittelt Patente und Technologien. Er stirbt am 19. April 2017 an einem Hirntumor. Er wird auf dem Ausländerfriedhof in Yokohama bestattet, dort, wo er seinerzeit seine Mutter Loscha verabschiedet hat. Gerhard und Uta Schreck wollten ihren vier Kindern die bestmögliche Ausbildung angedeihen lassen. Er wollte, wird Gerhard seiner jüngsten Hedwig einmal erklären, seinen Kindern die Erziehung geben, die er selbst nicht genießen konnte, aufgrund der damaligen politischen Lage und weil seine Mutter so früh gestorben ist. Nach ihrem Tod hat sich eigentlich niemand mehr um unsere Einschulung gekümmert. Mein Vater hat nur das Geld gegeben und mich praktisch anderen Leuten überlassen. Er wollte, dass seine Kinder kosmopolitisch aufwachsen, einen möglichst breiten Horizont bekommen und mit Kindern unterschiedlicher Nationen aufwachsen. So wurden Anke, Gernot, Konrad und Hedwig in den ersten Grundschuljahren auf die französische Schule geschickt. Zu Hause bei Schrecks werde wochenweise abwechselnd Deutsch, Französisch, Englisch, Japanisch und Chinesisch gesprochen, erzählten Geschäftspartner, schrieb das Wirtschaftsmagazin Trend im Juli 1972 in einem Artikel über den Japan-Kenner und das Handelsorakel Gerhard Schreck. Gesichert ist, dass die Kinder mit vier Sprachen aufgewachsen sind. Als sie nach der Grundschule auf die deutsche Schule kamen, mussten sie erst mühsam die deutsche Sprache, Kultur und Inhalte wie deutsche Geschichte oder Geografie nachholen. Sie schafften es trotzdem bis zum Abitur bzw. dem französischen Baccalaureat. Hedwig war 7, als sie Japan erstmals verlassen hat. Begleitet von ihrer Familie reiste sie 1970 mit der transsibirischen Eisenbahn über Moskau nach Wien. Von Wien sieht sie nichts. Sie muss eine komplizierte Augenoperation machen lassen. Vom Hausmädchen, von den Nachbarskindern, vor allem aber vom Fernsehen hat sie Japanisch gelernt, das sie später beim Studium in Wien in Wort und Schrift perfektionieren wird. Sie studiert in Wien und in Paris, kann jedoch in beiden Metropolen nicht wirklich Fuß fassen. Vor allem die österreichische Kultur mit dem grantelnden Wienerisch und die unbekannten Codes sind ein Kulturschock. Nach wenigen Jahren in Europa kehrt Hedwig nach Tokio zurück. Sie ist die einzige der vier Geschwister, die Japan gewählt hat. Anke, Gernot und Konrad haben sich schon lange für Europa entschieden. Hedwig macht Karriere beim renommierten Fernsehsender Terebi Asahi. Spätestens als sie direkt neben dem Elternhaus ein eigenes Haus baut, ist klar, dass sie bleiben wird. In die Wand neben der Eingangstüre ihres Hauses ist ein alter Grenzstein integriert. Er trägt die Aufschrift H. Schreku in Katakana. Es ist einer der Grenzsteine auf dem ehemaligen Grundstück der Familie Schreck in Karuizawa. Hedwig ist die letzte Schreck in Japan. Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind ein wenig neugierig geworden auf weitere Inhalte meines Buches Japan, Inselreich in Bewegung. das im Residenzverlag erschienen ist und das Sie in jeder Buchhandlung bekommen können und das auch in der ORG, in der Bibliothek steht.